So, es ist 13 Uhr und ihr hört Def Radio, den Chaos-Sender Ulm. Im Moment haben wir ein Problem, weil unser Techniker ist noch gar nicht da. Deswegen müssen Kat und ich das hier versuchen, alle Handy einzunehmen. Aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Das heutige Thema, oder die heutigen Themen sind das Chaos-Seminar Computer-Algebra-Systeme von dieser Woche am Montag und das zweite Thema sind blinkende Objekte. Im Studio sind Katharina Müller. An den Reglern sollte Mev sitzen, sitzt aber noch nicht. Und ich bin Stefan Kambor. Das Musikgenre ist heute mit Betroffenheitslyrik angegeben. Und damit ihr euch etwas darunter vorstellen könnt, hören wir gleich mal Olaf Schubert mit Gefühl gewinnt und hoffen, dass Mev hier eintrudelt. So, zurück bei Def Radio. Die Technik ist eingetrudelt, Gott sei Dank. Wir haben schon Panik gehabt. Internet haben wir mittlerweile auch. Und ja, noch ein paar kurze Infos. Also alles zu dieser Sendung findet ihr im Internet unter ulm.ccc.de und dann klickt ihr euch einfach weiter durch bis auf Def Radio. Da findet ihr die Links zur Sendung, die Playlisten oder die Playliste. Und wir sind die ganze Zeit im IRC. Die Adresse findet ihr auch auf der Webseite. Und im IRC ist übrigens der berühmte Tim Pritloff, sozusagen der Organisator der großen Blinkenlets-Projekte. Und ja, wenn er noch wach ist, wird er euch bestimmt ganz intime Fragen zu blinkenden Sachen beantworten. Ja. So, dann beginnen wir mit unserem ersten Thema. Das ist Computer-Algebra-Systeme. Im Studio ist Katharina Müller. Hi, Kate. Ah, ich merke gerade, dass das Mikro nicht offen ist. Sag mal was.
Hallo.
Okay, das klingt gut. So, und ja, sie hat ein Chaos-Seminar gehalten über Computer-Algebra-Systeme. Wird dazu jetzt ein bisschen was erzählen. Ja, was war denn der Inhalt deines Vortrages?
Also erstmal möchte ich mich vorstellen. Ich bin Katharina Müller und komme ursprünglich aus Cottbus und bin seit 2 Jahren jetzt hier in Ulm und habe Wirtschaftsmathematik studiert und bin hier auch seit 2 Jahren im CCC aktiv. Und da habe ich halt, im Studium wurde ich das erste Mal konfrontiert sozusagen mit Computer-Algebra-Systemen in der Numerik-Vorlesung und da wurden wir so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und das war recht schwierig für mich. Und dann habe ich halt auch festgestellt, dass gerade viele Informatiker am CCC auch Schwierigkeiten haben mit der Mathematik. Und dann dachte ich mir, mache ich darüber doch mal einen Vortrag. Und ja, es geht grundsätzlich um Systeme wie Maple, Mathematica, MATLAB, Derive, Cplex, MuPAD, GNU Octave und Maxima. Das sind so die, die ich mir mal rausgepickt habe und die ich mal vorstellen wollte.
Ja. Was war eigentlich deine Motivation, diesen Vortrag zu machen? Okay, das hat es ja im Prinzip am Anfang jetzt schon klar gemacht, um dich irgendwie beim CCC halt sozusagen einzubringen. Wo sind die groben Unterschiede bei diesen Systemen? Kannst du die kurz nennen? Sind die alle ziemlich gleich oder ja?
Ja, also man muss den grundsätzlichen Unterschied zwischen symbolischen und numerischen Rechnen als erstes mal nennen. Und zwar das numerische Rechnen, das kann man sich ja ganz einfach vorstellen, das ist das, was mein Taschenrechner kann. Der nimmt halt die ganzen Dezimalzahlen und rechnet die zusammen und der kann aber nicht exakt rechnen, weil da immer Rundungsfehler entstehen am Ende. Und die besondere Qualität ist jetzt das symbolische Rechnen und dazu sind diese Computer-Algebra-Systeme sozusagen erschaffen worden. Die rechnen nämlich mit mathematischen Objekten. Also ein mathematisches Objekt kann jetzt auch eine Zahl sein oder ein Term oder eine Formel, eine Gleichung, eine Funktion, eine Mengegruppe, also irgendwas. Und das ist natürlich ein ganz anderer Anspruch an ein System, weil numerisches Rechnen braucht lange nicht so viel Speicherkapazität und Rechenleistung wie jetzt für symbolisches Rechnen, weil symbolisches Rechnen exakt ist und dann halt wirklich Terme auch umformt. Und das sind schon ganz andere Qualitäten. Und da muss ich mir eben vorher überlegen, was ich brauche und je nachdem dann das System aussuchen.
Man kann jetzt aber nicht von vornherein sagen, jetzt das eine ist besser als das andere.
Natürlich ist das symbolische Rechnen eine höhere Qualität. Also es ist schwerer, einem Rechner beizubringen, weil ein Rechner ja eigentlich ein Numeriker ist. Man muss sozusagen wissen, was möchte ich. Wenn ich jetzt ein Physiker bin oder ein Ingenieur und eigentlich nur für meinen Betrieb jetzt da was ausrechnen will, dann brauche ich nicht ein komplexes Computeralgebra-System, was symbolisch rechnet, wenn ich sowieso nur auf numerische Rechnung zurückgreifen möchte.
Aha. Und erklär doch mal, wozu man jetzt diese großen mathematischen Programme und Toolboxen, so wofür man das prinzipiell benötigen könnte?
Also prinzipiell wird es ja schon oft an Schulen auch verwendet. Man kennt ja diese programmierbaren Taschenrechner, die schon gern eingesetzt werden. Es nimmt einem erstmal Arbeit ab. Das Denken muss man natürlich immer noch selber schaffen, aber jetzt zum Beispiel integrieren. Das kann natürlich der Rechner super schnell oder mal einen Limes berechnen, wo geht jetzt sozusagen meine Kurve in der Unendlichkeit hin. Das ist für den kein Problem, das rechnet er runter und mir erspart es in dem Sinne Arbeit. Und dann als normaler Mensch braucht man so ein Programm wahrscheinlich nicht, aber wenn man jetzt an der Uni Mathe studiert, auf jeden Fall, um mal seine Hausaufgaben in 2 Minuten durchzuchecken, ob das denn so stimmt, was man da gerechnet hat, eine halbe Stunde. Und dann halt, wie gesagt, im Ingenieursberuf und in der Wissenschaft wird es gebraucht.
Okay, dann würde ich sagen, reicht das erstmal als kurze Einführung. Und wir hören jetzt ein neues Lied, und zwar von Fanny van Dan. Und es heißt Schilddrüsen unter Funktion. Okay, zurück im Studio. Wir sind immer noch beim Thema Computeralgebra-Systeme. Und ja, Katharina, du hast ja einige Systeme getestet und kannst du ja schon mal grob irgendwie, ja, was einen Status sagen, was so deine Lieblinge sind, irgendwie, was du so am besten findest? Oder gibt es welche, die nicht wirklich zu gebrauchen sind? Oder?
Also allgemein kann man mal sagen, diese drei großen, Maple, MATLAB und Mathematica, die sind sich ziemlich ähnlich mittlerweile. Die können halt alle mittlerweile symbolisch und numerisch rechnen, wobei MATLAB schon eher so ein bisschen auf die Physiker und Ingenieure ausgerichtet ist und Maple eigentlich gerne von Mathematikern bevorzugt wird. Die sind sehr, sehr mächtig und wirklich sehr umfangreich. Also da stößt man so schnell nicht an die Grenzen der Funktionalität. Cplex ist ein reiner Optimierer. Also das kann man halt jetzt nur für eine bestimmte Anwendung benutzen. Und dann gibt's halt noch andere Systeme wie Maxima und die haben dann eher so ein bisschen das Problem, dass sie eine reine ASCII-Ausgabe haben und das ist bei mathematischen Formeln schon ein bisschen verwirrend. Also wenn der Bruchstrich dann so mit Minusen gezeichnet ist und irgendwie das x hoch 3 und die 3 steht in der Zeile drüber, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Gibt's das schon sehr lange, läuft sehr stabil und also man muss da schon wissen, was man will und sich dann einfach mal ein paar Programme anschauen und damit rumprobieren und einfach dann so nach Gefühl, was einem am besten liegt.
Was muss ich da so ausgabentechnisch rechnen bei diesen Programmen?
Also man muss schon sagen, bei der kommerziellen Software jetzt wie Maple, MATLAB, Mathematica, die sind als Einzellizenz, jetzt sage ich mal, wenn ich das wirklich gewerblich nutzen möchte, sehr, sehr teuer. Die liegen wirklich bei 2.400 bis teilweise 3.000 Euro. Das ist schon eine Menge Geld. Für Schüler und Studenten gibt es dann meistens eine abgespeckte Schülerversion. Die ist dann auch schon für 80 bis 150 Euro verfügbar. Allerdings sind da, wie gesagt, ein bisschen Funktionen beschnitten worden. Und es ist aber auch meistens so, dass wenn die Schule das benutzt oder wenn das die Uni empfiehlt, das System, dann gibt es das dort auch als Lizenz und man kann es dort an den Terminals benutzen und so schon mal gucken, ob man sich das wirklich für zu Hause anschaffen möchte.
Wir haben vorhin schon mal kurz was gehört von Programmen, die so zur Optimierung benutzt werden können oder rein zu Optimierungszwecken benutzt werden. Was muss man sich darunter vorstellen? Die können ja nicht rechnen oder wie?
Na doch, also Optimierung ist ein anderes Feld nochmal in der Mathematik und ich könnte jetzt mal ein Beispiel sagen, also das ist wirklich was uns im allgemeinen Leben ständig sozusagen über den Weg läuft. Das sind halt Optimierungen von Transportwegen oder sowas. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal das Netzwerkflussproblem kurz erläutere, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man hat zwei Städte und die sind durch ein Netz von Wasserstraßen verbunden und die können jeweils nur in eine Richtung befahren werden und dann gibt es da 6 Schleusen und die dürfen aber sozusagen dort nicht warten an den Schleusen. Man möchte jetzt berechnen, wie viele Schiffe pro Zeiteinheit losfahren dürfen, um da durch dieses Netz zu kommen. Und das ist natürlich rein logisch mit dem Gedanken, da kann man so viele Möglichkeiten durchspielen, da wären wir übermorgen noch nicht fertig. Die Aufgabe besteht jetzt darin, der Mathematiker muss das Problem formulieren und das sind sozusagen diese Optimierungsprobleme, diese Algorithmen und das Programm ist nur dazu da, diese Algorithmen durchzuspielen und die vielfachen Lösungen auszurechnen und dann das Optimalste herauszugeben.
Ja, das war ja schon mal ein recht knapper Überblick über dieses Seminar, was du da gehalten hast. Du hast dazu Folien und Aufgaben gemacht, die findet man im Netz. Auf den DEF-Radio-Seiten sind die verlinkt, beziehungsweise direkt beim CCC Ulm unter Chaos-Seminar. Was findet man da in diesem Paket, was du da zur Verfügung stellst?
Also erstmal ganz normal die Vortragsfolien und ich habe halt zu jedem Programm Beispielaufgaben gemacht, wirklich mal ganz elementare Anwendungsaufgaben, damit ich mal ausprobieren kann in dem Programm, wie geht's. Ich habe da viel auch, ist die Hilfe gut, gibt's im Internet da viel Hilfe dazu, um so ein Programm zu benutzen. Und ich habe zu jedem Programm sozusagen einmal dieses Arbeitsblatt, was man immer mit dem Programm erstellen kann, Worksheets oder Notebooks heißen die. Die habe ich jeweils in diesem Format gespeichert und dann immer noch in einem alternativen Format in PDF oder HTML, damit man sich auch ohne das Programm mal ansehen kann, wie die Syntax aussieht.
Okay, super. Dann sind wir mit diesem Computer-Algebra-System-Kapitel erstmal soweit durch. Ja. Vielen Dank. Wir werden jetzt im nächsten Block dann die Rollen tauschen. Ich werde dann was zu den blinkenden Objekten sagen. Und ja, jetzt hören wir erstmal Olaf Schubert mit Manchmal.
So, das war Olaf Schubert. Ich hoffe, er öffnet euch auch so die Herzen wie mir. Das ist ein Künstler aus Dresden und ich höre ihn schon seit 7 Jahren oder so. Wie gesagt, es lohnt sich mal auf seiner Homepage vorbeizuschauen, ist alles verlinkt auf der DEF Radio Homepage. So, nun möchten wir mal zum zweiten Block, nämlich die blinkenden Objekte kommen. Und dazu stelle ich euch den Stefan noch mal ein bisschen genauer vor. Er kommt ursprünglich auch aus Cottbus, hat dort eine Ausbildung als Energieelektroniker gemacht und hat dann im Allgäu angewandte Informatik studiert und ist jetzt aber wieder zurück in Berlin und arbeitet dort bereits, auch an einem blinkenden Objekt. Er ist seit 3 bis 4 Jahren im CCC aktiv und gehört dort auch in die Sparte der Blinkoholiker. Und vielleicht kannst du uns als erstes mal wirklich erzählen, was man sich unter blinkenden Objekten denn mal vorstellen kann überhaupt.
Ja, alles begann mit dem 20. Geburtstag des Chaos Computer Club. Das war 2001 und da gab es eine Geburtstagsfeier und eine Ausstellung am Alexanderplatz in dem Kongressgebäude da. Und da ist ja auch das Haus des Lehrers direkt daneben. Das Haus des Lehrers, die viele Leute hier in Ulm und Umgebung werden es nicht kennen, das ist ein Hochhaus und das stand zu dem Zeitpunkt leer, sollte abgerissen werden. Und einige Leute, die dann auf dieser Party waren, die standen dann halt draußen und schauten sich so das Haus an und irgendwer meinte dann, man müsse da Tetris drauf spielen können. So war dann quasi die Idee geboren. Es dauerte nicht lange. Da wurde dann auch kräftig im Haus des Lehrers schon gewerkelt. Also die Formalitäten wurden geklärt. Und dann sind halt Mitglieder des Chaos Computer Club in dieses Haus des Lehrers, haben die Fenster von innen mit weißer Farbe angestrichen, weil die sollten ja eh dann rausgetrümmert werden, deswegen war das nicht weiter tragisch. Dann wurden Baustrahler hinter die Fenster gestellt und so hatte man dann halt pro Fenster einen Pixel. Insgesamt waren es 144, es waren 8 Etagen mit je 18 Fenstern. Die Baustrahler waren alle an einem Computer angeschlossen, natürlich mit diverser Elektronik dazwischen. Und ja, schlussendlich konnten dann auf diesem Haus Animationen gezeigt werden. Die konnte man selbst auch erstellen. Dazu gab es Programme im Internet, beziehungsweise die gibt es natürlich immer noch. Ihr könnt unter www.blinkenletz.de gleich mal nachgucken. Da ist alles genau beschrieben. Ja, so viel dann erstmal zu Blinkenlights.
Ja, aber da gab's doch noch so eine wirklich coole Sache, die auch sehr gern angenommen wurde dann von den Leuten. Man konnte doch dann seine eigenen Filme da auch einschicken, nicht wahr?
Genau. Es war so, dass die Story war wohl so, dass es Leute gegeben hat, die angefragt haben, könnt ihr nicht bitte mal um 19 Uhr am Samstag, was weiß ich was, Katharina, ich liebe dich, über das Haus laufen lassen. Und es ging natürlich nicht, weil da nicht permanent jemand am Rechner saß und da irgendwie Filme per Hand starten konnte. Und da wurde halt ein Interface geschrieben, dass man sozusagen das Haus anrufen konnte über eine kostenpflichtige Rufnummer. Und wenn man vorher einen Film eingeschickt hat, hat man da eine Nummer bekommen. Und wenn man dann Sternchen, die Nummer Raute eingegeben hat, wurde dieser Film dann in diesem Moment on demand gestartet. Und das wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Es sind über 600 Filme, also Liebesbriefe, in der Zeit von Blinkenlights eingegangen, wurde mir zugetragen.
Ja, sehr romantisch. Als nächstes gab es ja dann das Projekt Bushfire. Das ist ein bisschen was anderes. Das hat nichts mit Hochhäusern zu tun.
Nein. Das war eine Lichtbegleitung für so ein Open-Air-Festival. Die Installation war auch nur 2 Tage aktiv. Genau, das waren, also da wurden auch die Blinkenlights-Baustrahler benutzt und es wurde dann so eine Art brennender Wald sozusagen da simuliert. Ist auch verlinkt auf der Seite, wenn man sich das anguckt, dann kann man sich da sicherlich mehr drunter vorstellen, als wenn man das jetzt versucht, im Radio zu erklären.
Danach kam ja Arcade. Das ist ja noch viel, viel überwältigender als Blinkenlights. Das war in Paris in Frankreich. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, das war in der Bibliothèque de Nationale. Das ist ein Turm, ein sehr hoher Turm. Und hier gab es nicht nur 144 Pixel, sondern 520, also 20 mal 26 Fenster. Es waren über 3000 Quadratmeter Fläche. Es war wirklich eine sehr imposante Installation, zumal es dann hier bei dieser Installation auch Graustufen gab. Es war anders verdrahtet und aufgebaut, wesentlich professioneller als bei Blinkenlights, was ja eher übers Knie gebrochen war und aber trotzdem super funktioniert hat. Bei Arcade stand sozusagen auf jeder Etage ein Extra-Computer, der diese eine Etage verwaltet hat, und alle Etagencomputer waren sozusagen mit einem Ethernet-Kabel verbunden und jede Etage hat sich dann die entsprechenden Signale aus dem großen ganzen Signal rausgefischt, um das jetzt mal allgemein verständlich zu formulieren.
Ja, Blinkenlights in Berlin ist schon legendär. Die Berliner, glaube ich, lieben und schätzen es. Und wir beide hatten ja dann das Glück, auch an der Wiederbelebung mitzuwirken. Kannst du vielleicht kurz was zu Blinkenlights Reloaded noch erzählen?
Ja, das war im letzten Winter, in der Zeit um den Kongress rum. Da durfte halt das Haus des Lehrers nochmal bespielt werden, weil mittlerweile sieht es ja so aus, dass es renoviert wird oder saniert wird. Es soll nicht abgerissen werden. Und ja, da war dann halt Baustopp während, also über Weihnachten und Neujahr. Und ja, da wurde sich halt gekümmert und da durften wir halt dann auch nochmal rein. Und da wurde dann die Arcade-Technik benutzt für diese Blinkenlights Reloaded-Installation. Also es gab dann diesmal auch Graustufen und ansonsten dieselbe Funktionalität. Also es gab auch wieder diese Love Letters-Funktion und man konnte auch wieder Pong spielen. Also dieses Spiel mit den 2 Pedals, was so tennisartig ist. Und es gab noch andere Sachen, die man on demand aufrufen konnte. Zum Beispiel eine Uhr oder so konnte man aufrufen, dann hat es halt die Uhr angezeigt, ja, und so ein paar Spielerchen.
Gut, dann sagen wir gleich mal die Zeit an. Es ist kurz nach 2:30. Ihr hört immer noch Def Radio mit dem Thema blinkende Objekte. Und als nächstes hören wir wieder einen Song von Fanny Van Dan, nämlich Wladimir Putins Cousine. So, willkommen zurück. Als nächstes wollen wir mal über die Blinken Area sprechen. Wir haben ja gerade gehört von Blinkenlights, das waren ja so die offiziellen großen Originalprojekte vom CCC. Was ist denn nun die Blinken Area?
Ja, die Blinken Area, da muss man auch mal ein bisschen weiter ausholen. Also ein Jahr nach Blinkenlights, nach der ersten Blinkenlights-Installation, da gab es ja den, wie jedes Jahr halt den Kongress, ne? Und da sind auf dem Chaos Communication Kongress die ersten Nachbauten aufgetaucht. Und die waren da allerdings eher so verstreut und unkoordiniert. Ich war da auch schon mit meinem Little Lights Haus und der Einstein mit Blinken Mini und noch ein paar andere Projekte waren da. Aber das irgendwie haben wir da nicht so richtig zusammengefunden irgendwie, weil es halt sehr chaotisch war. Und im Sommer darauf gab es dann das Chaos Communication Camp. Das ist so eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club in der Nähe von Berlin. Da trifft man sich auf einer Pferdekoppel und da gibt es auch Strom und Internet. Und ja, das wurde halt auch von langer Hand vorbereitet. Und da gab es dann halt die Idee, diese Projekte, die blinkenden Projekte irgendwie zu konzentrieren an der Stelle. Und da hatte ich halt in so ein Forum, wo die meisten der blinken Leute da so reingucken, die Frage gestellt, ob wir nicht irgendwie eine Blinken-Area aufmachen wollen und uns da alle treffen wollen. Und das wurde auch angenommen. Und ja, wir haben uns dann da getroffen. Wir waren irgendwie so 10 bis 15 Leute. Es waren auch richtig viele Projekte da. Es war ein super Erfolg. Und ja, es hat uns super Spaß gemacht. Und wir haben viele neue Ideen gehabt zusammen. Und da bestand dann halt eben das Verlangen von allen, dass wir das nicht auflösen irgendwie, sondern dass wir intensiv weiter zusammenarbeiten. Und ja, da haben wir uns halt dann blinkenarea.org die Domain gekauft und da ein Wiki aufgesetzt. Und so sind wir jetzt so zusammengekommen, ja.
Was für Leute sind denn da jetzt, die sich da zusammengeschlossen haben? Sind das irgendwelche Leute vom CCC dort aus Berlin, die jetzt das nochmal in klein nachbauen wollten, weil sie das fürs Wohnzimmer haben wollten? Oder was für Leute kommen denn darauf, jetzt blinkende Hochhäuser in klein nachzubauen? Wo kommen die her? Was machen die?
Ja, das sind so wahrscheinlich so ziemlich dieselben Leute wie wir halt, die diese Blinkenlights-Installation einfach super toll fanden und das einfach auch im Wohnzimmer haben wollen, weil es einfach schick ist. Und tja, im Moment sind wir ziemlich verstreut über ganz Deutschland. Es gibt einen konzentrierten Kern im Ruhrpott in der Gegend und dann gibt's noch eine kleine Anhäufung in Österreich, in der Nähe von Graz. Ja, und halt dann in Berlin, wo dann halt auch die Blinken Lights Core Crew, wenn ich das mal so nennen darf, im Prinzip zu Hause ist, ja.
Also eure Kommunikation findet dann doch schon überwiegend über ICQ, Java, Mailinglisten statt. Kannst du da mal kurz sagen, wo man euch denn erreichen kann und wo man Informationen dazu findet?
Ja, also unter www.blinkenarea.org, da liegt unser Wiki und da ist im Prinzip alles verlinkt, da sind alle Projekte aufgelistet, da findet man zur Mailingliste, unter mail.blinkenarea.org kann man sich da subscriben. Da findet ein Großteil unserer Diskussionen statt. Dann haben wir auch ein Forum noch und ansonsten treffen wir uns halt relativ regelmäßig auf den CCC-Veranstaltungen, halt auf dem Kongress, auf dem Camp oder auf Camps in anderen Ländern, die zwischendurch stattfinden oder ICMP, Easter Hack und so. Und es gab jetzt auch schon zweimal reine Treffen, wo nur blinken Leute anwesend waren. Also das haben wir dann Chaos Blinkeholiken Camp genannt. Ja.
Und das war dann ausschließlich dazu da, um mal ein großes Projekt gemeinsam auf die Beine zu stellen.
Ja, auf dem letzten oder auf dem ersten Chaos Blinkeholiken Camp haben wir alle ein bisschen Geld zusammengelegt und haben dann Platinen geätzt, bestückt, ganz viel Kabel gekauft, Holz gekauft, Glühlampen und haben dann halt das Arcade Maxi gebaut. Das ist halt ein Nachbau von der Bibliothek de Nationale. Ist 1,50 Meter groß mit 520 Glühlampen, einen riesengroßen Trafo dran und so und ganz viel Strom. Und ja, das blinkt halt richtig schön und da kann man halt die Arcade-Filme abspielen. Und ja, das ist so im Moment unser Liebling, ja.
Wir können ja allgemein mal auf die Projekte eingehen. Die unterscheiden sich ja so ein bisschen in Kategorien. Vielleicht kannst du zu jedem mal so zwei, drei schöne Beispiele nennen. Nehmen wir mal zum ersten die reinen Blinkenlights-Nachbauten, also im Format 8x18 Fenster.
Ja, das natürlich die meisten Nachbauten, weil das ja schon am längsten her ist. Allerdings muss man bei denen auch wieder schon ein bisschen unterscheiden, weil die erste Blinkenlights-Installation war ja ohne Graustufen und die zweite, also Blinkenlights Reloaded mit Graustufen. Deswegen gibt es auch Nachbauten mit und ohne Graustufen, obwohl sich das mittlerweile so angepasst hat. Eins der ersten Projekte war Blinken Mini vom Einstein. Sind halt 144 LEDs. Das konnte von Anfang an schon Graustufen. Da war noch gar nicht von Arcade oder irgendwas anderem die Rede. War da ja so der Graustufen-Vorreiter. Und da konnte man auch Super Nintendo Pads anschließen, um da halt Pong drauf zu spielen zum Beispiel. Sehr interessant. Das kam auch immer auf den Veranstaltungen gut, weil die Leute da spielen konnten, konnten da halt live anfassen. Dann gibt es das Little Lights Projekt. Das ist ein originaler Nachbau. Den habe ich im Allgäu in der Garage gezimmert. Das ist ein 1:42 Nachbau vom Haus des Lehrers mit 144 Fenstern demzufolge. Und ja, hat auch dieses Fries, dieses Mosaik, was am Haus des Lehrers dran ist, da nachgezeichnet. Und das konnte am Anfang halt keine Graustufen. Mittlerweile kann es jetzt auch Graustufen und hat auch dieselbe Funktionalität. Also mit der entsprechenden Software dahinter kann man es auch anrufen und so weiter. Ja, dann gibt es ein bisschen kleinere Projekte, zum Beispiel Blinken LEDs. Das ist einfach eine Platine, wo 144 LEDs oben sind. Die kann man an seinen Computer anstecken und mit der Abspielsoftware dann die Blinkenlights-Filme drauf abspielen. Auch sehr lustig, gerade für Anfänger ist das geeignet. Wir werden da auf dem Kongress auch Bausätze anbieten, aber dazu später ja mehr. Sehr lustig ist Blinkström bzw. Blinkström Advanced, so die IKEA-Variante unter den blinkenden Projekten. Das ist in so einem Bilderrahmen eingelassen, ganz toll. Funktioniert mit einer SD-Karte, da sind die Filme oben, die steckt man da rein und dann blinkt das. Das Ding kann man an die Wand hängen wie ein Bild und ja, es blinkt dann einfach, ist super cool.
Also wirklich die Wohnzimmer-Variante.
Auf jeden Fall, ja, es sieht auch ganz toll aus. Muss man sich mal angucken kommen auf irgendeiner Veranstaltung in live. Und dann Christmas Lights zum Beispiel. Da wurde eine Weihnachtsbaumlichterkette in einen Setzkasten reingepackt. Und die wird halt auch so angesteuert, dass man da halt diese Blinkenlights-Filme drauf abspielen kann. Also die wurde natürlich zerschnitten, ist klar. Aber sieht auch sehr lustig aus mit diesen Weihnachtsbaum-Glühlampen da drin.
Das passt dann auch immer noch so ein bisschen zur Weihnachtszeit dann im Kongress. Zentrum da. Ja, kommen wir mal zu den Arcade-Nachbauten. Die geben ja nun auch schon einiges her.
Ja, also zu Beginn gab es halt, ebenfalls wieder Einstein das Arcade Mini entwickelt. Das ist eine Platine, da kann man 520 LEDs anschließen. Zum Beispiel, also man kann natürlich auch Verstärker anschließen und dann Lampen etc. Ja, das ist halt war die erste Idee. Arcade Mini ist dann so im Schnitt 20 cm oder so wie im DIN A4 Blatt. Da kann man dann halt 520 oder 1040 LEDs ranmachen und hat dann halt so ein kleines Arcade für den Schreibtisch. Da kann man auch Filme auf Compact Flash Karten reinstecken und die werden dann da abgespielt. Dann gibt es halt noch Arcade Midi und Arcade Maxi. Hatte ich vorhin schon mal was kurz dazu gesagt. Und was noch ein sehr interessantes Projekt ist, ist Rot Arcade. Also rot nicht wie rot die Farbe, sondern von rotierend. Vielleicht kennen einige Leute von euch diese Propelleruhren, die sich so ganz schnell drehen und dann halt die Uhrzeit darstellen sozusagen. Man denkt, das wäre halt eine Fläche. Und mit demselben Prinzip hat der Kai das auch gebaut. Das sind 20 LEDs übereinander. Die sind auf einen Videorekordermotor montiert, der sich mit 3000 Umdrehungen dreht. Und durch diese Geschwindigkeit des Motors hat man halt den Eindruck, dass da eine 20x26 Matrix aufgezogen wird. Und da laufen dann halt die Filme. Auch sehr schön anzusehen.
Ja, Dann gibt es ja noch Projekte, die halten sich jetzt gar nicht an dieses Format 8x18 oder 20x26. Ich nenne die jetzt mal N mal N. Was gibt's da denn Spannendes?
Ja, das sind Projekte, die halt auch später noch dazugekommen sind. Zum Beispiel sehr interessant ist C64 Lights von der Österreich-Fraktion. Da werden halt 64 Pixel mit einem C64 angesteuert. Das ist ziemlich lustig, was man selbst mit diesem doch recht etwas älteren Gerät machen kann. Ganz cool, wurde auch eine Platine zu entwickelt. Ja, interessant. Dann Groggy Clock. Das ist eine Uhr aus LEDs mit Funkuhrfunktion. Da wird im Moment noch dran gearbeitet. Die soll alles Mögliche können am Ende, irgendwie mit Wecker und irgendwie die Helligkeit ist einstellbar. Und also man kennt es vielleicht aus Radiostudios, da kam die Idee eigentlich her. Da gibt es diese großen LED-Uhren, die so eine Analoguhr nachahmen. Und genau so sieht das halt auch aus. Und das ist ziemlich cool. Ja, und dann wäre zum Beispiel noch Kippenlights. Das war mal so eine Idee von zwischendurch vom René. Irgendwie, wenn man mal unterwegs ist und man ist halt süchtig nach Blinken, dann ja, braucht man irgendwas zum in die Tasche stecken. Und da hat er halt in eine Zigarettenschachtel so ein blinkendes Herz eingebaut mit einem 9-Volt-Block. Und ja, da hat man halt immer so dieses blinkende Herz in der Tasche.
Also an Kreativität zur Suchtbewältigung scheint es nicht zu mangeln. Dann gibt's ja aber noch die Software-Seite. Da gibt's ja auch ganz verschiedene Programme. Kannst du vielleicht mal sagen, was die so können und was man sich da drunter vorstellen kann?
Ja, also wie gesagt, einmal gibt es ja auch die originale Blinkenlight-Software, die da benutzt wurde, um das Haus oder um die Häuser zu steuern, wo dann halt auch dieses ISDN-Interface mit drin ist. Also das ist dann das Blinkenlights Chaos Control Center, ist diese große Software, mit der die Playlisten gesteuert wurden und so. Und da gibt es dann Blinken-ISDN, um die ISDN-Sachen zu verwalten und so weiter. Dann gibt es verschiedene Tools, um jetzt das, die Blinkenlights-Filme anzuzeigen. Es gibt Programme, um Blinkenlights-Filme zu erstellen. Ja, das ist so eine breite Palette, was da wiederum, wie sich da um dieses blinkende Thema dreht. Dann gibt es Player für Windows, für Linux, um diese Filme abzuspielen und auf verschiedenen Geräten auch abzuspielen, die verschiedene Schnittstellen benutzen. Ja, also das ist so die eine Sparte. Und dann gibt es zum Beispiel noch das Blink OS. Das ist ein Betriebssystem, was nur auf Blinken-Funktionen sozusagen getrimmt ist. Das passt im Moment noch auf eine Diskette. Das kann man booten vom Diskettenlaufwerk und da hat man halt so eine kleine Shell und kann dann so diverse blinkende Filme aufrufen, abspielen lassen und ja, da wird noch kräftig dran gearbeitet. So schlussendlich soll es dann sozusagen ein Betriebssystem sein, mit dem man so alles Mögliche an Blinken so irgendwie steuern und regeln kann. Ja, und genau, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen.
Gut, das waren ja schon eine ganze Menge Informationen. Jetzt kommen wir mal von blinkenden Hochhäusern wieder zurück auf Olaf Schubert mit einem Klassiker Sommer im Neubaugebiet. So, nun zurück. Wir hatten ja nun gerade über die bereits bestehenden Projekte gesprochen und jetzt kannst du uns ja vielleicht mal verraten, was euer aktuelles Projekt ist, woran du gerade arbeitest.
Ja, zu den Projekten, die wir gerade besprochen hatten, wollte ich noch kurz sagen, also wie gesagt, unter www.blinkenarea.org Projekte sind die alle aufgelistet und da kann man alles ganz genau nachlesen. Und zu den meisten gibt es auch Videos bzw. Nachbauanleitungen dann schon. Ja, neue Projekte, da ist es so, dass wir oder dass einige von uns von der Blinkenarea arbeiten an einem EU-Projekt. Das Projekt heißt Troja. Aber nicht wie die Stadt Troja, sondern mit OIA geschrieben. Das befasst sich mit dem Thema Technologien der politischen Kontrolle, beziehungsweise
Ich wollte nur sagen, dass dein Laptop da gerade ins Mikro rührt.
Ach so, ja. Ich habe jetzt den gerade so ein bisschen zugehalten. Jetzt ist der Lüfter angegangen. Tja, muss man mit leben. Psst, bist du ruhig? Leise, leise. Ja, genau. Technologien der politischen Kontrolle und innere Sicherheit. Das wird eine Wanderausstellung mit Informationen. Und es soll halt auch so den Leuten zeigen, was so technisch möglich ist an Überwachung. Dazu wird ein mobiles Gebäude gebaut und in diesem mobilen Gebäude wird es einen Pixelraum geben mit 13 mal 15 Meter. Da werden dann halt die Decke, Boden und Wände werden mit Pixeln ausgekleidet. Insgesamt gibt es da dann 28.416 Pixel und Graustufen. Und ja, wie gesagt, da also nicht alle Leute von der Blink Area damit arbeiten, sondern nur ein paar, haben wir uns da sozusagen dieser Subgruppe noch einen extra Namen gegeben. Und wir nennen uns da BBO, was da heißt Betreiber blinkender Objekte. Und ja, jetzt haben wir jetzt auch diesen Schluss zu diesen blinkenden Objekten irgendwie gefunden. Genau, und wir haben zusammen die Technik entwickelt, beziehungsweise die wird noch entwickelt und die Software wird geschrieben. Und wir koordinieren auch den Bau von diesem Pixelraum. Und die Ausstellung, die wird ab 2005, im Mai, Juni, wird es losgehen in Hannover. Es geht dann über Stuttgart, München, Manchester, in England, nach Dänemark, Kolding, nach Wien, Prag, Vilnius und so weiter. Also es wird durch viele deutsche, durch viele europäische Großstädte gehen, ja. Genau, und wir haben auch schon zwei Prototypen dazu gebaut, so eine Pixel-Prototypen. Einen konnte man schon auf dem letzten Kongress bewundern, der hat raus auf die Richtung Straße geblinkt. Und auch dieses Jahr werden wir da einiges mitbringen.
Nun ist das ja eine ganz andere Qualität, wenn jetzt das wirklich mal dreidimensional um einen herum oben, unten, alle vier Wände beblinkt. Da kann man ja nun nicht mehr diese ganz normalen Animationen abspielen, die wir jetzt von den Hochhäusern kennen. Was wird denn da zu sehen sein dann?
Ja, also zum Ersten werden auf jeden Fall Künstler beauftragt, da Filme zu machen. Die können halt Filme machen für den kompletten Raum mit entsprechenden Werkzeugen, die dazu gemacht werden. Und oder sie können halt Filme für einzelne Wände machen. Das sieht halt so aus, es gibt einige Künstler, die so Webcam-Bilder von verschiedenen Orten mit Kontrasten anpassen wollen, dass sie da auf dieser Pixelwand zu sehen sind. Es wird ein Tracking-System geben, dass einige Leute sozusagen verfolgt werden von einem Pixel oder vielleicht auch von ihrem eigenen Schatten. Und ja, solche Sachen werden dann da ablaufen.
Wenn ich mir das so vorstelle, bekomme ich da ein bisschen Angst, wie denn das so wirkt, wenn man in so einem Raum steht und man auf einmal den Horizont fallen lässt oder irgendwelche wilden Animationen da abspielt. Da denke ich immer, da muss man noch das Gleichgewicht verlieren, weil man ja überhaupt keinen Bezugspunkt mehr hat. Und also wollt ihr das mal vorher testen oder schickt ihr die Leute einfach rein und wartet dann, was passiert, ob die umfallen oder ob denen schwindelig wird da drin oder... Das ist ja schon eine ganz andere Erfahrung und das ist ganz wild, wenn man sich das irgendwie vorstellt.
Ja, also wir haben auch schon einige Simulationsprogramme geschrieben und da ist es schon, selbst wenn man sich das auf dem Monitor anguckt, kann man sich dann sozusagen so ähnlich wie in so einem Shooter durch diesen Raum bewegen und wenn man da so bestimmte Graustufenfolgen ablaufen lässt, dann hat man schon das Gefühl, dass sich irgendwie dieser Raum so bewegt oder so. Es ist schon optisch ein ziemlicher Gag, den man da machen kann. Klar, wenn wir das sicherlich vorher austesten, was da möglich ist. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Menschen, die da ein bisschen schwächer beseitigt sind, da eventuell bestimmt ein bisschen Probleme kriegen könnten in diesem Raum. Aber darauf werden wir halt vorher hinweisen und so. Und es wird auch auf jeden Fall genug Möglichkeiten geben, falls das da jemand schlecht wird oder so, dass der da halt rauskommt und so. Es ist ja, aber das ist uns schon bewusst, dass das da zu Problemen führen könnte.
Generell sollte ja auch ein bisschen dieser Raum dazu benutzt werden, ein bisschen diese Paranoia ein bisschen zu schüren und da auch den Leuten einfach mal zeigen, was technisch möglich ist. Möchtest du jetzt noch weitere Verweise oder sollen wir jetzt einfach den nächsten Song spielen?
Man kann sich schon mal das ein bisschen Informationsmaterial unter www.troja oder unter troja.blinkenarea.org angucken. Da stehen so ein paar Sachen, die wir gemacht hatten dazu. Eine kurze Zusammenfassung von dem Projekt und auch was zum Prototyp zu dem einen. Und unter www.bbm.de, das ist die Künstlergruppe, mit der wir da zusammenarbeiten. Ja, die Seite von denen, die haben unter anderem auch den Expo-Themenpark gemacht. Da gibt es auch noch ausführliche Informationen zum Projekt und auch zu anderen Projekten, die die Gruppe schon mal gemacht hat. Genau, ja, und dann könnten wir jetzt eigentlich eine Musik spielen, ja.
So, willkommen zurück bei Def Radio. Das war Fanny van Dan mit dem Lied Arbeiterkinderdenkmal. Wir haben es jetzt kurz nach zwei. Und um nochmal so alle Informationen zu dieser Sendung zu finden, geht ihr auf ulm.ccc.de und dort klickt ihr auf Def Radio und dann kommt ihr auf die Homepage, wo ihr auch alles Mögliche findet zum Chat und könnt ihr hier uns im IRC schreiben. Und wenn ihr auf Sendeplan klickt, dann findet ihr auch den Link zur aktuellen Sendung mit allen Links und Verweisen.
Genau, kommt in den IRC, da geht gerade übelst der Punk ab.
So, nun kommen wir mal zu externen Objekten. Ich meine, Blinkenlights und so, das ist schon ziemlich bekannt, aber jetzt gibt es da auch externe Nachbauten sozusagen. Also der CCC hat jetzt nichts mit Swisscom oder Kölnturm zu tun, oder sehe ich das falsch?
Nein, da hat der CCC nichts mit zu tun. Vielleicht wurden die da inspiriert, insbesondere dieses Swisscom-Haus. Ich kann ja dazu mal kurz was erzählen. Schon seit letztem Jahr, April, ist der Kölnturm beblinkt. Der Kölnturm ist ein Turm in Köln, ne, wie man sich vorstellen kann. Und das ist eine permanente Lichtinstallation. Und ja, da laufen halt auch so, kann man schwer erklären. Also unter blinkenarea.org und dann auf News klicken und ein bisschen weiter runter scrollen. Da gibt's ein animiertes GIF. Da sind so, also nicht die Fenster, sondern eher so unter und neben den Fenstern sind da so Leuchtstäbe oder Lampen angebracht, die dann so nach bestimmten Mustern blinken. Und das schaltet sich auch abends automatisch ein. Und ja, weil es gibt da keine große Interaktivität irgendwie.
Also da laufen keine Animationen wie jetzt auf den Hochhäusern, die der CCC übernommen hat.
Nee, das ist eigentlich eher mehr so unterstreichende Optik des Hauses irgendwie so.
Und dass die Flugzeuge nicht reinfliegen.
Ja, genau, sowas in der Art. Seit ein paar Jahren kommt ja so eine Beleuchtung ganz gut.
Dann gibt's ja noch das Blix in Österreich.
Bix.
Bix.
Ja. Oh. B-I-X heißt das ja. Das ist ein Kunsthaus in Graz. Das ist auch eine ziemlich interessante Ausstellung, beziehungsweise Installation. Da wurden so runde Leuchtstofflampen benutzt. Und die sind, die Fassade ist auch nicht plan, sondern die Fassade ist so ein bisschen gewölbt. Und da laufen halt auch so Animationen. Hier ist auch wieder schade, die Software ist, soweit ich weiß, nicht Open Source oder so. Und es wurde da auch nicht auf Software von Blinkenlights Seite zugegriffen. Und ich glaube, es gibt auch nur einen Client für Mac, glaube ich, oder so. Also es ist nicht besonders benutzerfreundlich, dass man da irgendwie Filme oder Animationen selbst machen kann. Das ist.
Aber das wäre schon erlaubt, dass man da einen eigenen Film hinschickt.
Also ich glaube, dass da eine Software gesehen zu haben, mit der es das geht, ja. Aber das ist wird nicht so angenommen, wie es bei Blinkenlight zum Beispiel war. Also es wird auch nicht so publiziert einfach.
Und das läuft jetzt auch schon seit April letzten Jahres die ganze Zeit jeden Abend, oder?
Das Bix ist ich glaube am 23.09.2003 ist das in Betrieb genommen worden. So. Wenn sie nicht kaputt gegangen ist, denke ich, wird das noch laufen jetzt, ja.
Also es lohnt sich mal nach Graz vorbeizuschauen.
Denke ich, ja. Also die Videos, die es da gibt und die Bilder auf der Webseite, das sieht sehr interessant aus, ja.
Gut, das ist ja nun aber zu den Blinkenlights-Häusern nicht so ähnlich. Das Swisscom, da könnte man schon irgendwie auf den Gedanken kommen, da hat jemand was geklaut, oder?
Na, geklaut kann man ja so nicht sagen, weil Blinkenlights ja sowieso für alle Menschen ist und es ist ja auch Open Source und die Software ist ja auch überall frei zugänglich. Wir benutzen die ja von der Blinken Area, die Software auch, und das ist ja gewollt. Aber es ist schon sehr, sehr ähnlich. Ja. Dieses Swisscom-Haus, da ist es am 10. Oktober, ist es jetzt für 14 Tage in Betrieb genommen worden. Es haben dann ein paar Ingenieure hatten da Spaß am Gerät gehabt. Die haben da ein bisschen andere Technik benutzt, so ist leider schlecht erklärt auf den Webseiten. Da kann man leider nur lesen, dass es irgendwie mit USB realisiert wurde. Allerdings ist mir unklar, wie diese Kabellängen da überbrückt wurden. Das Haus hat übrigens 12 Stockwerke mit 16 Fenstern, also 12x16. Und da, jetzt bin ich irgendwie aus dem Konzept gekommen, weil ich hier im IRC gelesen habe nebenbei. Da steht, dass ja am Anfang des Jahres irgendjemand ein Projekt mit 16x16 LEDs via USB gesteuert hat. Ja, da war ich jetzt gerade ganz schockiert, dass ich das gar nicht kannte. Genau, aber zurück zum Swisscom. Ja, da ist es halt so, dass es da ein SMS-Gateway gibt. Das ist das, was es bei Blinken letztendlich nie geben sollte und, glaube ich, auch nicht geben wird. Da kann man halt eine SMS mit, glaube ich, auf irgendwie 50 Zeichen oder so beschränkt hinschicken, und die wird dann da als Animation abgespielt. Weiterhin ist das nächste, was ein bisschen schade ist, dass es nur, ich hätte das mir aufgeschrieben, es gibt nur 15 Animationen insgesamt, und die werden da halt so zufallsmäßig abgespielt auf dem Haus, und man kann auch, soweit ich das lesen konnte, keine Animation dahin schicken. Das ist auch ein bisschen schade.
Also ich kann jetzt nur wieder einen Text über eine SMS dahin schicken, die wird dann abgespielt, oder dann hinschreiben Animation Herz und dann wird halt irgendwie ein Herz abgespielt oder so.
Also man kann sich ja auch diese Animationen, die es fertig gibt, die kann man auch on demand abrufen, ja. Jeweils für 15 Minuten in einer Stunde irgendwie ist das eingetaktet. Und die Software soll komplett in Java geschrieben sein, aber es leider gibt keinen Quellcode oder irgendwas dazu, vielleicht später.
Also diese ganze Aufregung, die da entstanden ist, nachdem das bekannt wurde in CCC-Kreisen mit dem Swisscom-Haus, von wegen Blinkenklau und die haben uns unsere Ideen geraubt und so, das sehen die Macher an sich jetzt, die Blinken-Lights-Crew, also ganz und gar nicht so. Die sind eher stolz, dass die Inspiration für so ein Projekt waren, ja?
Ja, denke ich schon, auf jeden Fall. Der Sven hatte das ja auch schon geschrieben, da in einer Liste, dass das gewollt ist, dass es nachgebaut wird und so. Und ich persönlich sehe das auch nicht so schlimm. Also ich finde es gut, wenn die ganze Welt blinkt. Und ich meine, das kann ja nicht alles der CCC machen. Und es steht ja auch auf der Swisscom-Seite, dass der CCC da Inspirationsquelle war. Und was will man mehr? Ich meine, ich finde es schön, dass das mal noch gemacht wurde. Und jetzt hat auch mal ein anderes Haus geblinkt.
Du bist also nur traurig, dass halt die Software nicht frei ist und dass überhaupt die technische Umsetzung nicht frei dokumentiert wird, dass man sich da mal wirklich informieren kann und austauschen kann, sondern dass die dann jeder so lieber ihr eigenes Süppchen kochen und da nicht so richtig raus wollen mit den Details, ja.
Also es sieht im Moment so aus, also ich habe jetzt noch persönlich da nicht angefragt, die Webseiten sind halt sehr spärlich, dass halt, wie gesagt, nur diese paar Informationen, die ich genannt habe, da jetzt oben stehen. Vielleicht kommt da später nochmal was. Es gibt ja auch viele Leute, die wollen einfach ihren Code nicht veröffentlichen, weil sie denken, dass er schlecht geschrieben ist oder sowas. Aber also ich finde das persönlich nicht. Also der Code kann nur besser werden, ne? Also man hat es ja beim Blinkenlights-Projekt gesehen, das BLCCC ist ja auch dadurch gewachsen, dass es Open Source war. Und da gab es ja dann auch von Blinken-Area-Seite ein paar Bugfixes, beziehungsweise der Einstein hat ja sogar für Arcade da ein neues Spiel geschrieben und so. Und ich meine, sowas erreicht man nur mit freier Software. Wenn man halt will, dass da ein paar Leute mitarbeiten und dass es verbessert werden soll, dann ist das halt der richtige Weg eigentlich.
In Ulm gibt es ja auch ein paar schöne Hochhäuser. Also beim Joggen schwärme ich immer so ein bisschen mit dem Maritimhotel da an der Donau, das wäre ja mal ganz schick. Also vielleicht, wenn die Ulmer mal gerne hätten, dass vielleicht irgendwas blinkt. Münster eignet sich da nicht so sehr. Aber vielleicht auch am Ehinger Tor steht ja noch so ein Riesenhochhaus. Ja, da müsste man vielleicht einfach mal mit den Gebäudewirtschaften, den Besitzern reden. Und dann wäre das doch mal lustig, wenn wir es hier unten in Süddeutschland auch mal zum Blinken bringen.
Sicherlich, ja. Müsste man, der CCT Ulm ist da. Sie bekommen auch irgendwie bestimmt jede Unterstützung von uns irgendwie, die sie dafür brauchen, ja. Da sind wir in jedem Fall dabei, ja.
Gut, dann spielen wir jetzt an dieser Stelle nochmal einen Song, und zwar nochmal von Olaf Schubert. Und ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber ich denke doch wieder ganz aktuell. Zeit für Rebellen. So, hier ist Death Radio, die Radiosendung des Chaos Computer Clubs Ulm. Wir sind bei dem Thema blinkende Objekte, und im Studio ist Stefan Kambor aus Berlin, und der beantwortet mir ganz bereitwillig alle Fragen. Und jetzt kannst du uns vielleicht mal gerade erzählen, was jetzt noch so die aktuelle Situation ist oder was vielleicht noch kommen wird. Gibt es noch Überraschungen? Kannst du uns da einweihen in irgendwas?
Ich glaube, die aktuelle Situation ist, dass wir echt Ärger kriegen werden mit der Musik. Irgendwie. Aber ich kann nur noch mal hinzufügen, Kate hat hier Olaf Schubert Songs ausgewählt. ich bin gespannt auf das Feedback, ja. Genau, so zur aktuellen Blinken-Situation, ja, was kann ich dazu sagen? Ja, ist noch nicht allzu lange her, der Staub vom HDL ist noch an meinen Schuhen dran. Wir waren da erst kürzlich wieder drin. Und zwar war das so, dass es eine Sendung gab, ich glaube, es war Polylux, und da gab es einen Beitrag über Berlin, und den hat ein Verantwortlicher vom BCC gesehen.
Das ist das Kongresszentrum
da. Genau, Alex. Das Kongresszentrum Alex, mit denen wir da sehr gut zusammenarbeiten jedes Jahr und auch schon eigentlich befreundet sind, die Blinkenlights-Leute mit den Geschäftsführer da. Und ja, und da gab es halt einen Doku über Berlin, und man hat halt gesehen, Berlin bei Nacht, und alles war schön beleuchtet, außer das HDL, also das Haus des Lehrers, war halt dunkel. Und
das hat ihm das Herz gebrochen.
Das hat ihm das Herz gebrochen, und er rief dann auch gleich bei Tim da, dem Verantwortlichen, an und hat danach gefragt, ob man denn da nicht mal kurzfristig was blinken lassen könnte, weil denn auch zufällig noch am nächsten Tag Wetten, dass auf dem Alexanderplatz war. Und ja, da gab es dann irgendwie einen kurzen Ruck, und es wurden ein paar Leute zusammen telefoniert, und ja, dann wurde halt Blinkin' Lights Light aufgebaut sozusagen. Das spielt keine Filme ab, sondern man hat halt nur dieses blinkende Herz im Moment. Ja, und ich denke, es blinkt immer noch jetzt zu diesem Zeitpunkt.
Hat man es denn schön gesehen bei Wetten, dass? Sind die darauf eingegangen, oder haben die das ignoriert, eure Liebesbotschaft?
Naja, sie sind ein bisschen stiefmütterlich damit umgegangen, dass wir uns so eine Mühe gegeben haben, da irgendwie in ein paar Stunden dieses Herz dahin zu stellen. Ja, also man hat es bei ein paar, also die Außenwette war auf dem Alexanderplatz, und bei ein paar Einspielern hat man es dann im Hintergrund so gesehen, und auch bei einem Interview hat man es sehr, sehr groß im Hintergrund gesehen. Aber sie haben leider kein Wort darüber verloren.
Das, also waren nicht flexibel genug, da noch 5 Sekunden für euch zu opfern, nein, um mal einen schönen Schwenker zu machen. Also ihr habt da in wenigen Stunden, und ihr habt aber jetzt nur sozusagen die Baustrahler hinter die Fenster gestellt, wo das Herz steht.
Also das Herz, genau. Und der äußere Ring vom Herz sozusagen, der pocht halt so. Also dieses blinkende Herz, was man halt kennt, was auch da am 11. September den ganzen Tag lief, als da dieser tragische Unfall da mit den 2 Türmen da passiert ist.
Mhm. Ja, das war ja so ein bisschen der traurige Anfang, nicht? Das war ja damals genau am 11. September sollte ja die erste Blinkenlights-Installation sozusagen, am 12. sollte es starten.
Das war schon so. Also am 11. September waren sozusagen die Titelseiten für Blinkenlights reserviert bei den Berliner Lokalzeitungen, und das wurde super angenommen, ja, und dann kam halt da dieser blöde Zwischenfall, und einige Leute sind da immer noch sauer, deswegen auf jeden Fall.
Also da hat aber der CCC dann gesagt, okay, dann lassen wir aus Solidarität jetzt nur das Herz pochen erstmal.
Genau, weil die Leute waren irgendwie alle komplett verwirrt irgendwie und wussten gar nicht mehr, was da jetzt überhaupt passiert ist irgendwie, und ob das jetzt Realität ist oder was das jetzt soll, warum da Flugzeuge in Hochhäuser fliegen und so, und da war irgendwie die einzige Handlung, die da noch irgendwie war irgendwie, mach das Herz einfach an und lass einfach das Herz da 24 Stunden blinken und die Leute haben es auch alle positiv aufgenommen.
Okay. Wie ist jetzt allgemein sowieso die Situation mit dem HDL? Es sollte ja abgerissen werden. Dann hat ja durch diese Blinkenlights-Installation hat man ja mitbekommen, es ist doch ein recht schönes Objekt mitten in der Stadt, ein Hochhaus. Das kann man ja nicht einfach so wegreißen. Es ist ja halt aus DDR-Zeiten noch mit diesem wunderbar historischen Fries. Da gab es ja diesen Hausmeister, der sich wirklich die Mühe gemacht hat und jeden Tag die Bröcklein, die da heruntergefallen sind, aufgesammelt hat. Und es wird jetzt für wahnsinnig viel Geld wieder dieses Fries rekonstruiert, aber allgemein hängt doch jetzt da ein Baustopp. Also wie sieht es aus? Können wir das da nochmal haben, das Haus? Oder?
Baustopp dachte man ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir da dieses Blinking Lights Light aufgebaut haben, haben wir dann doch gesehen, dass da Bauarbeiter drin rumstolpern und dass da auch wirklich noch was passiert. Also die sind da mit dem Innenausbau beschäftigt. Im Moment ist das irgendwie alles ziemlich unklar. Was da abläuft, ist da auch politisch alles sehr verstrickt irgendwie und das wäre auch irgendwie sicherlich jetzt ein bisschen zu umfangreich, das hier zu erklären im Radio irgendwie.
Aber ist doch schon allgemein so, dass wenn das Haus sozusagen fertig rekonstruiert ist, dass man das dann eigentlich nicht mehr wirklich für Blinkenlights benutzen kann. Kannst du mal kurz sagen, woran das liegt, was so ein Haus eigentlich mitbringen muss an Qualitäten, damit man es dann mal so schön beblinken kann?
Mitbringen muss es halt solide Stromanschlüsse und ich meine, jetzt beim Haus des Lehrers war halt der Vorteil, dass sozusagen in diesem Haus keine Räume mehr drin waren einfach, dass man halt die Baustrahler irgendwie zack, zack, zack nebeneinander stellen konnte und dass man halt die Kabel da irgendwie einmal von rechts nach links rollen konnte und wenn jetzt natürlich da jetzt langsam komplett der Innenausbau und du hast es ja selber gesehen, in einigen Stockwerken sind jetzt da schon die Zimmer vorgesehen und da sind schon diese Gipskartonwände drin. Da hat man schon ganz andere Kabellängen dann auf einmal, wenn man jetzt in jedes Zimmer extra Kabel ziehen müsste und so. Und ja, ich meine, sicherlich jetzt gibt es noch die Möglichkeit, da irgendwelche Kabelschächte zu benutzen. Und dann müsste man natürlich irgendwie eine Möglichkeit, oder man muss eine Möglichkeit finden, um die Fenster irgendwie so zu verändern, dass man da halt irgendwie so einen Pixel simuliert. Also anstreichen kann man die natürlich jetzt nicht mehr, weil das sind ja neue Fenster, ne? Und da wird jetzt halt so ein Dampfplan davor gehangen, der auch in der Bibliothek der National benutzt wurde. Das ist auch wieder so ein super Zufall, dass irgendwie genau dieser Dampfplan von der Bibliothek der National, dass der auch super an die Fenster vom Haus des Lehrers passt, ohne irgendwas abzuschneiden oder so. Das ist
ja, da steckt nicht wieder irgendeine Norm dahinter.
Keine Ahnung, ja, ist jedenfalls sehr interessant.
Ja, es gab ja schon so einige Spekulationen, wo man denn noch Blinkenlights zaubern könnte, in Irland oder vielleicht in Singapur stehen ja auch noch so ganz nette große Türme. Hat denn da irgendwie der CCC Weltübermacht Übernahmepläne, oder?
Ja, bin ich nicht befugt, da was drüber zu sagen. Irgendwie, aber sicherlich, auf jeden Fall, was jetzt den Kongress angeht, ist es so, also, vielleicht gibt's da eine Möglichkeit, solange jetzt da noch Baustelle ist, da vielleicht diese blinkendes Herz Installation noch mal irgendwie aufzuweiten. Oder vielleicht müssen wir sie auch abbauen, vielleicht ist sie auch schon abgebaut, weil ich bin jetzt ja schon eine Woche in Ulm und habe jetzt irgendwie gar nicht so richtig verfolgt, was in Berlin passiert ist. Ja, aber da muss man sich einfach mal überraschen lassen, ja.
Also, wenn, dann ist das jedenfalls wieder im Internet zu finden, wenn es da irgendwas gibt. Und dann lohnt sich das auch mal für die Ulmer, die Reise nach Berlin zu tun und dann da mal zu schauen, wie denn da die Hochhäuser blinken.
Ja, zum Kongress müssen sie auf jeden Fall ja irgendwie kommen, ne?
Okay, dann machen wir das im nächsten Blog. Verraten wir euch noch, was denn der Kongress eigentlich ist und was es da alles zu bestaunen gegeben wird. Und dann spielen wir jetzt erstmal nochmal Musik von Fanny van Dan. So, willkommen zurück bei Def Radio. Wir haben jetzt schon ziemlich viel über blinkende Objekte erzählt und jetzt wollten wir nochmal die Gelegenheit nutzen, um auf den Kongress hinzuweisen. Es ist ja so, der CCC, den gibt es ja nun schon seit über 23 Jahren. Jetzt im September haben wir gerade den 23. Geburtstag gefeiert und jedes Jahr, genau zwischen Weihnachten und Silvester, gibt es einen Kongress. Früher fand er noch in Hamburg statt. Jetzt schon seit einer ganzen Weile in Berlin, seit letztem Jahr halt im Berliner Kongresszentrum, direkt am Alexanderplatz. Und mittlerweile können wir doch da schon 2.000 bis 3.000 Menschen erwarten, die da vorbeikommen. Und das ist auch gar nicht mehr nur aus Deutschland, sondern auch richtig aus Amerika oder Australien oder allgemein aus Europa kommen sehr viele Leute. Es wird also zunehmend internationaler, deswegen gibt es mittlerweile auch viele Vorträge in Englisch. Es ist halt so, es gibt ein Hackcenter sozusagen im Keller des Gebäudes. Da kann man sich anmelden und dann kann man seinen Rechner mitbringen, wenn man ein Projekt machen möchte oder so. Und dann sitzen dann da irgendwie mehrere hundert Leute nebeneinander mit ihren Rechnern. Es sieht vielleicht aus wie auf einer LAN-Party, die Qualität ist eine andere. Dann gibt es 3 bis 4 Vortragssäle, wo dann wirklich zu ganz vielen verschiedenen Themen Vorträge gehalten werden. Dazu kann uns dann Stefan gleich noch ein bisschen was Genaueres sagen, was einen da so erwartet. Dann gibt es Workshops, es gibt auch noch die weibliche Fraktion der CCC-Leute, die nennen sich Hexen. Die haben auch ihren eigenen Raum, da kann man mal gucken, was die da so bringen. Mit dabei sind auch immer die Schlossöffner sozusagen, die das sportmäßig betreiben, Schlösser zu öffnen. Die machen da immer ihre deutschen Meisterschaften. Also es ist ein sehr buntes Bild und der CCC öffnet sich auch immer mehr anderen Randgruppen sozusagen, beziehungsweise ist ja das, womit sich der CCC seit 23 Jahren beschäftigt, heute top aktuell. Die Sicherheitsdiskussionen und Software und Hardware im Allgemeinen. Und es ist eine wirklich sehr lustige, bunte Veranstaltung, geht vom 27. bis 30. Dezember. Die Eintrittspreise sind, glaube ich, noch nicht so ganz fest.
Ja, doch.
Aber sind so 40, 50 Euro
mit Dauerkarte, oder? Also eine Standard Dauerkarte, die wird 40 Euro kosten. Mhm. Und für Mitglieder vom CCC beziehungsweise vom SSDEV, also das ist diese Schlossöffnergruppe, da kostet eine Dauerkarte 30 Euro und Schüler bezahlen 25 Euro. Und die Tageskarten, die liegen bei 20 Euro für, also Idealstandard, Mitglieder dann 15 Euro und Schüler 10 Euro. Übernachtung in der Turnhalle wird 5 Euro kosten, wenn man halt nicht unbedingt in ein Hotel möchte oder wenn das zu teuer ist. Und es wird noch drüber nachgedacht, ob es vielleicht, das steht noch nicht fest, ein Abendticket geben wird, dass dann sozusagen Besucher mal, die jetzt nicht unbedingt 20 Euro ausgeben wollen für eine Tageskarte, wenn die einfach mal am Abend 1, 2, 3 Stunden, die wird es dann so ab um 10 geben, wenn die einfach dann mal da ins Gebäude rein wollen, können sich mal umgucken, können sich Projekte mal angucken, können die letzten Vorträge, können sie mal reinschnuppern und ja, das vielleicht kann man dann so noch neue Leute dazu gewinnen.
Also das ist ja, wenn man mal betrachtet, was man für Vorträge zu hören bekommt. Ich meine, dieses Jahr haben wir auch einen Review-Prozess sozusagen, dass auch wirklich nur gute Vorträge ausgewählt werden. Ich meine, so eine Fachtagung für Informatiker, die kostet ja sonst immer so gleich einige hunderte bis tausend Euro. Und hier bekommt man mal für 3 Tage sozusagen, man kann das schon unter Hackerkultur zusammenfassen, aber wirklich technisch hervorragende Vorträge, beziehungsweise auch alles, was sich gesellschaftlich und politisch uns bewegt. Das ist ja sehr interessant. Es wurde auch ein bisschen aufgegliedert, die Vortragsthematik. Vielleicht kannst du da mal kurz sagen, was einen da so an Vorträgen erwartet.
Ja, das würde ich gern. Ich klicke hier auch gerade schon im Wiki wie ein Verrückter, aber das stand irgendwo ganz offensichtlich und gut zu erreichen. Im Moment finde ich es auch irgendwie nicht wirklich, weil es ist auch...
Unter Vorträge.
Ja, unter Vorträge, ja, das ist richtig. Da ist die Liste der angebotenen Vorträge,
ja,
aber...
Ja, na gut, der Review-Prozess ist auch noch nicht ganz zu Ende.
Ja.
Und wir können ja allgemein nur mal sagen, was da thematisch ungefähr, ob dieser Vortrag nun so stattfindet oder nicht, dafür können wir natürlich keine Garantie übernehmen. Aber damit man sich mal ein Bild machen kann, was da überhaupt erzählt wird.
Ja, also die 5 großen Themenbereiche, die es in diesem Jahr geben wird, sind einmal Hacking, Science, Community, Society und Culture. Also in diese 5 Kategorien werden die Vorträge einsortiert. Ja, wie gesagt, da gab es nochmal eine ganz tolle, super Erklärung zu allem. Aber es ist eigentlich relativ selbstsprechend. Hacking ist, da kann ich mal kurz sagen, was da so jetzt angedacht ist. Also da sind dann so Vorträge über ein Mikrokernel von Linux. Was steht hier noch so irgendwie? Das Chaos, VPN, The Art of Attack and Penetration, halt so Netzwerksachen, Hardware-Sachen, zum Beispiel hier der Vortrag vom Einstein auch, USB, so eine Sachen passen da halt gut rein.
Schon sehr technisch, also muss man da auch so ein bisschen Vorwissen mitbringen oder gibt's da sind die unterschiedlich abgestuft? Gibt's auch Einsteiger-Vorlesungen sozusagen?
Es wird ja im Vorfeld, also das ist ja jetzt alles nur noch, das ist jetzt nur mal kurz so reingestochert hier, ne? Es wird spätestens gegen Ende November, also Ziel ist Anfang Dezember, soll schon so eine erste Fahrplanversion halt fertig sein. Der Tim und die Dresdner, die arbeiten ja auch ganz heftig an diesem neuen Fahrplansystem und sind auch irgendwie rund um die Uhr nur mit dem Kongress beschäftigt. Irgendwie, das muss man auch mal sehr lobend hervorheben hier, dass sie sich da echt total ins Zeug legen und irgendwie ein kompletter Lebensinhalt nur noch Kongress ist. Irgendwie, das ist echt super klasse. Und da kriegt er bestimmt noch einen goldenen Orden. Irgendwie, das ist ganz klasse, was die da machen. Und dann ist es halt so, dass die dann, dass die Vorträge da auf den Webseiten schon mal aufgelistet werden. Und da gibt es dann auch immer schon so ein paar Informationen vorweg. Und da steht dann auch meistens die Bedingungen für den Vortrag. Also wenn jetzt hier ein Vortrag ist über meinetwegen Netzwerke, irgendwie Überwachen oder weiß der Kuckuck, mir fällt jetzt gerade wieder nichts Kreatives ein, dass dann halt irgendwie Grundlagen TCP/IP irgendwie, dass man das wissen sollte und da gibt's dann bestimmt noch Links, wo man sich das eventuell anlesen kann, was man für den Vortrag dann noch gebrauchen könnte, ja.
Ja, dann erzähl mal noch, was so hinter den anderen Kategorien so steckt.
Also Science ist Wissenschaft. Da sind eher so, gibt es so Robotik-Sachen, die da drin sind, computergestützte Verifikation, klingt so biometrisch. Was haben wir noch? Seitenkanalanalyse von Smart Cards, Kryptographie, also so eine Sachen stehen da im Vordergrund.
Also auch eher schon für die Leute, die schon ein bisschen Plan haben von der Technik.
Denke ich, ja. Vielleicht gibt es da... übrigens, weil hier gibt es auch noch, der sehr interessant sehe ich jetzt erst, hier ist ein Vortrag drin, echte Virenwürmer und Bakterien, klingt interessant.
Mal sehen, ob der dabei ist.
Mal sehen, ob er dabei ist, ja. Also das wäre mal cool. Im Gegensatz zu Computerviren, irgendwie, ja. Bei Community kann ich auch mal irgendwie mal ein paar Beispiele sagen, da ist The Blinking Suspects steht ganz oben. Ja, das wird der Vortrag der von der Blinking-Fraktion sein, irgendwie so, wie man so Sachen nachbauen kann und sowas. Das ist da drin. Dann ist zum Beispiel vom Sunny Fox der Vortrag First Aid for Nerds.
Der ist allseits bekannt und beliebt, der wird immer angeboten. Was passiert, wenn mein Nachbar vor seinem Rechner zusammensackt, einen Club-Mate-Schock hat oder zu Wiederbelebungsmaßnahmen.
Genau, nach 6 kann Kaffee komisch guckt und so Sachen. Ja, das ist sehr interessant.
Das ist so ein bisschen Fun-Veranstaltung auch jedes Mal. Also es ist gut besucht.
Obwohl mit so einer Wiederbelebungspuppe und so. Und
sehr spaßig.
Nicht schlecht auf jeden Fall, ja. Community, wie der Name sagt. Solche Veranstaltungen sind da in dieser Kategorie zu finden. Society, da ist im Moment ganz oben Videoüberwachung zum Beispiel, dann Sachen zu diesem File-Sharing-Sachen, also Fair-Sharing statt Verklagen ist hier
also ein... Also kann man auch ein bisschen die rechtlichen Sachen dann abklären, ob Kazaa und Emule, ob man sich da so erpressen lassen kann oder ist es nun legal oder nicht legal und so eine Sachen, ja.
Ja, und dann sind da auch diese üblichen verdächtigen Veranstaltungen, die es halt auch schon seit längerem gibt, wie zum Beispiel den CCC-Jahresrückblick und sowas ist halt dann in dieser Kategorie zu finden. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr auch wieder diesen Security Nightmares Vortrag geben wird, den es hier ja gibt. Ich tipp's mal.
Da werden sie immer so, das ist dann auch immer so, was man noch im letzten Jahr, wo man noch drüber gelacht hat, nicht?
Genau, und über was werden wir im nächsten Jahr lachen, so ungefähr, ja. Das ist, ich finde die Veranstaltung sehr, sehr toll.
Wir waren auch so über die Maut, wurde auch schon gelästert, letztes Jahr. Und es ist dann immer erschreckend, wenn man dann mal so vergleicht, worüber hat man letztes Jahr wirklich noch gelästert.
Ja, und was ist Realität geworden, ja.
Ja, also gerade auch nach dem 11. September hat sich ja einiges, ist ja einiges passiert, auch was mit Sicherheit und Privatsphäre zu tun hat. Da waren wir dann doch schon ganz schön erschrocken, was auf einmal alles umzusetzen ging.
Ja.
Als hätte es schon seit Jahren in der Schublade gelegen und man hat nur drauf gewartet, nicht wahr?
Genau. Das ist sehr interessant, ja. Und ja, naja, das ist, manchmal ist es ein bisschen beängstigend, dass man halt noch in diesem Jahr über Sachen lacht und im nächsten Jahr sind sie dann auf einmal böse Realität. Aber das hat mich dieser Vortrag schon häufiger mal überrascht. Ja, und die letzte Kategorie ist halt Culture. Da finden wir auch so bekannte Sachen, wie zum Beispiel unser allseits geliebtes Hacker Jeopardy.
Jeopardy, das kennt man vielleicht nur aus dem Fernsehen.
Dim, 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 dim.
Genau. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie das, wie sozusagen ein Hacker-Jeopardy aussieht?
Es sieht ja genauso aus wie ein richtiges Jeopardy. Und da sind dann halt Fragen, die eher so zu den Hackern und Nerds passen. Also es sind dann halt Fragen zu Netzwerken, zu Protokollen.
Andersrum, es sind die Antworten.
Außerdem sind es Antworten, genau, genau, richtig. Bei Jeopardy ist es ja so, dass man immer eine Antwort bekommt. Irgendwie so ein Protokolle 200 irgendwie und da steht dann halt eine Antwort irgendwie und dann gibt's halt, muss man dann die Frage dazu stellen. Genau, das ist ja noch das Interessante an der Sache. Genau.
Da scheiß jetzt mittlerweile so ein bisschen dran, noch kreative Antworten sich auszudenken, aber ich bin mal optimistisch, dass die sich trotzdem dieses Jahr wieder zusammenraufen und da doch eine spaßige Veranstaltung machen. Das ist halt viel Mühe, aber doch immer sehr witzig. Alle sitzen mit ihrem Laptop und googeln nebenbei.
Genau.
Und der arme Kerl vorne muss sich da einen abschwitzen und versucht dann noch den Hauptpreis zu gewinnen. Aber immer sehr witzig und auch sehr lehrreich immer.
Genau. Dann ist hier auch ein Vortrag, bei dem weiß ich schon, dass er bestätigt ist aus zuverlässiger Quelle.
Aha.
Das ist Computer und Robotik in Entenhausen von Henriette. Ja, das habe ich mal durchgelesen. Das ist sehr interessant, dass da so, da wird, geht es dann halt so um diese Erfindung, die dieser Daniel Düsentrieb da so in seinen Comics da so ablässt. Und das ist ganz lustig geschrieben. Also wenn der Vortrag dann kommt, sollte man sich auch unbedingt mal vorher die Einleitung dazu durchlesen. Die ist schon sehr ausführlich und interessant. Ja, und Henriette ist ja da wahrscheinlich so ein so ein Comic-Freak irgendwie, ja.
So, nun wollen wir nochmal den Bogen zurück machen zu den blinkenden Objekten. Die Blinken Area wird ja auch wieder vor Ort sein. Letztes Jahr waren wir im zweiten Stockwerk auf dem Außenring. Dieses Jahr haben wir eine andere Position. Kannst du vielleicht mal kurz zum neuen Konzept der Blinken Area was sagen, wie du dir das so vorgestellt hast und wie das werden soll?
Ja, also die Blinken Area wird auf jeden Fall noch schöner und noch besser und und sowieso und das Allertollste auf dem Kongress werden. Und diesem Jahr sind wir sogar an einem sehr, haben wir einen sehr schönen Platz bekommen. Der ist direkt in der Mitte vom Kongress, kann man so sagen, da wo im letzten Jahr die Cafeteria war. Also da ist in diesem Jahr immer noch, aber das ist halt, muss man sich so vorstellen, ein sehr, sehr großer Raum direkt unten auf der Nullebene ist das, ne? Und ja, was haben wir da uns so vorgenommen? Also auf jeden Fall wollen wir da halt all unsere Projekte wieder aufbauen und die werden auch vernetzt. Wir arbeiten wieder mit dem Phone Operation Center zusammen, also mit den Leuten, die das Telefon da machen. Wir bekommen da 10 ISDN-B-Kanäle und da kann man unsere Projekte anrufen und Pong spielen und Filme on Demand abrufen.
Also werden die Leute vor lauter Blinken vergessen zu essen?
Das ist eigentlich nicht die Idee. Die Idee ist eigentlich, dass man sie so während des Essens gut unterhalten kann. Irgendwie, wenn man auch den gewissen Abstand dann auch hat zu den Projekten. Und dann ist noch was sehr Cooles, dass die VJs, die auch schon auf der Geburtstagsfeier vom CCC auf der 23. hier erfolgreich aufgeschlagen sind, dass die dort auch mit uns im Art and Beauty-Bereich sein werden.
Erklärst du kurz den Ullmann, was ein VJ ist? Das ist vielleicht der Begriff noch nicht so ganz bekannt wie in Berlin.
Ja, also man kennt ja DJs, das sind halt Leute, die Musik mixen und dann gibt es VJs, die Videos mixen sozusagen und da wird halt zu Musik, die gespielt wird, werden halt Videoanimationen sozusagen kreativ zusammengemischt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kenne mich da auch nicht so super aus, aber es gibt da halt Möglichkeiten, dass man da sich thematisch irgendwie was ausdenkt und da thematisch irgendein so ein VJ-Set zusammenstellt. Zum Beispiel gab es auf der CCC-Feier da so ein VJ-Set, wo es halt um den CCC allgemein.
Also da wurden dann mal Zeitungsausschnitte so reingeblendet und alles Mögliche, was halt so Symbole, die mit dem CCC zu tun haben.
Genau.
Ja, das war sehr gut, ja.
Und das ist dann auch, passt dann auch alles so irgendwie zum Rhythmus und so. Und ist ja sehr schick. Und die einige VJs haben auch bei Arcade schon auf dem Arcade-Haus VJen können. Also sie haben dann sozusagen nicht ihre Projektion nicht nur auf Leinwände projiziert mit Beamern, sondern es wurde dann halt auch auf der Bibliothek dargestellt. Und das wollen wir halt in diesem Jahr auch versuchen. Oder ja, okay, wir werden es versuchen und vermutlich auch schaffen, dass dann halt die gemixten Sachen mit abgestimmten Kontrast etc. Auf den blinkenden Projekten, auf dem Blinken-Area, in der Blinken-Area da irgendwie zu sehen sein werden. Genau. So, das ist so einmal so das, womit so die Leute unterhalten werden. Der Kongress allgemein soll ja überhaupt ein bisschen qualitativ besser werden und da haben wir uns dann auch gedacht von der Blinken-Area, wir werden besonders guten Support anbieten, weil es ist ja immer noch so, dass viele Leute mit ein bisschen Abstand da an den CCC rangehen und denken, ob die so gesprächig sind und
die wollen mir nicht verraten, wie ich das machen kann.
Genau, und das soll
ich
halt
Linux installieren.
Genau, und das soll halt bei uns bei Linkera gar nicht so sein. Also es kann jeder kommen, fragen, wie es funktioniert und wir erklären es jedem. Und wir wollen da sehr.
Was allerdings immer ein bisschen auch aufstößt, sind dann so Leute, die sich hinstellen und meinten, warum habt ihr das nicht so gemacht? Ich hätte es ja so gemacht. Ich meine, ihr habt auch viele Ideen gehabt vor der Umsetzung und seid auf Probleme gestoßen und musstet die irgendwie lösen. Also ich glaube, das ist dann allgemein, wo auch gerade Hacker dann vielleicht mal allergisch reagieren, ist, wenn so Leute hinkommen und sich hinstellen und meinten, sie könnten alles besser wissen und sie hätten die viel tolleren Ideen. Sie sollen es einfach mal umsetzen und dann kann man weiterreden. Und also ich glaube, wenn jemand so überheblich daherkommt, das mag man nicht. Ich meine, man kann gerne über verschiedene technische Umsetzungen diskutieren, da kommen ja meistens auch gute neue Ideen dabei heraus. Aber allgemein mal zu sagen, naja, das habt ihr ja hier komisch gemacht, das wäre ja anders viel besser gewesen, ist, glaube ich, nicht so gern gesehen, nicht wahr?
Also Ideen hören wir natürlich immer gern, ne? Aber halt ja klar, diese Fraktion von Leuten, die dann immer irgendwie was zu nörgeln haben, aber selbst überhaupt noch nichts gemacht haben, die sind dann schon manchmal, dass man da, dass die nerven dann etwas, dass man dann sagt, okay, jetzt gehen wir mal einen Kaffee trinken oder so. Das ist schon richtig, ja, aber im Großen und Ganzen, ja, das kommt so oft nicht vor. Und also wir wollen da wirklich jedem irgendwie versuchen, weitestgehend weiterzuhelfen. Wir haben auch eine Hotline eingerichtet dann und da kann man dann sozusagen während des Kongresses auch anrufen und so, wenn man von außen irgendwie nicht mit den Streams klarkommt und so weiter und so fort. Alles im Wiki zu lesen unter 21c3.ccc.de. Da sind die Links zum Wiki, zum offiziellen, also zum öffentlichen Public Wiki. Da stehen schon einige Informationen drin, die werden natürlich noch mehr werden. Und da gibt es auch das Weblog, wo regelmäßig Informationen durchlaufen. Und ja, einfach mal durchlesen. Und die Links sind auch nochmal auf der DevRadio-Seite auch nochmal angegeben. Genau, nur, dass man das verfolgen kann. Ja, dann, wie gesagt, Interaktion hatte ich schon gesagt. Also wir werden auch Webcams wieder da haben, wie im letzten Jahr. Es wird Streams geben, Blinken-Streams, die man sich mit diverser Software angucken kann von zu Hause, damit man sieht, was gerade abgespielt wird bei uns in der Blinken-Area. Und dann gibt es noch was ganz Tolles. Wir werden Bausätze anbieten, weil wir da sehr oft schon drauf angesprochen wurden. Wir werden Arcade und auch Blinken-Lights Nachbauprojekte anbieten.
Also da muss ich nur vorher sozusagen Interesse äußern.
Genau.
Von wegen, ich möchte mir da mal selber was löten, aber so ganz alleine kriege ich es nicht gebacken und dann kriege ich sozusagen von euch so einen vorgefertigten Bausatz mit allen Teilen.
Genau.
Und Anleitungen und dann kann man das doch schon fast alleine auch als blutiger Lötanfänger.
So sieht's aus. Also man kann da ganz normal, man kann sich hier im Wiki dann vorher eintragen, ob man, dass man Interesse hat. Wir werden im nächsten Monat, jetzt haben wir Oktober, genau, im nächsten November werde ich dann die Platinen dann in Auftrag geben und die LEDs in größeren Stückzahlen und so bestellen und die Schaltkreise, die man braucht, und das Ganze dann zusammenpacken, noch ein paar mehr, weil ein paar werden dann auf den Kongress eventuell noch kommen. Und
dann haben bald ganz viele ihr Blinkström im Wohnzimmer hängen.
Das ist Ziel der Sache, genau, Blinkenworld. Genau, die sukzessive Übernahme. Genau, dann, ja, zum Vortrag hatte ich schon kurz was gesagt. Und dann werden wir noch unser Blinken Let's Reloaded Movie mitbringen, das hoffentlich bis dahin fertig ist. Den Trailer kann man sich da auch schon im Wiki laden.
Das ist sozusagen eine Dokumentation über den Aufbau von Reloaded,
genau,
den wir gedreht haben, und der muss noch geschnitten
werden. Genau. Es wird einen Contest wieder geben, also lest es euch durch. Ihr seid aufgerufen, einen Arcade-Film zu machen, der als Default-Film in das Arcade Mini eingebrannt wird dann, der dann sozusagen abgespielt wird, wenn keine Compact-Flash-Karte eingesteckt ist. Genau, also ihr werdet berühmt. Es gibt auch attraktive Preise, seid gewiss. Und wir werden Roboter mitbringen, drei kleine, die dann in der Blinken-Area und Ebene 0 ein bisschen rumfahren. Die haben Kameras hochgepackt und senden so Kamera-Eindrücke oder Eindrücke vom Kongress zu uns. Und vielleicht kommen die auch mit ins Kongress-TV mit rein. Und ja, das ist halt noch, was wir so da vorhaben.
Also genau. Jede Menge gibt es zu sehen. Ich denke, wir haben die Leute, die es interessiert, den Kongress schmackhaft gemacht.
Ja.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir euch dann alle sehen könnten mal im Dezember. Behaltet das mal im Auge, und wie gesagt, es gibt alles im Netz, was ihr wissen müsst dazu.
Genau.
Wir möchten uns dann an dieser Stelle verabschieden. Es ist schon kurz vor drei. Wir möchten uns bei Mev bedanken, der im Studio war und die Technik gemacht hat. Stefan Kamor hat über die blinkenden Objekte erzählt, und ich heiße Katharina Müller und habe noch über mein Chaos-Seminar und die Computeralgebra-Systeme resümiert. Nächste Woche, am 31. Oktober gibt es wieder Dev Radio. Das Thema wird dann sein E-Mails und alles, was da so passiert, wenn man auf Senden klickt und zum Protokoll. Das werden dann Mirks und Neff machen. Und ansonsten wollen wir uns jetzt ganz klassisch verabschieden mit Franz Schubert und Gute Nacht und viel Spaß.
Tschüss.